darf alle ganz herzlich begrüßen. Durch meinen Irrtum werden vielleicht manche erst um 19.30 Uhr eintrudeln, weil ich das so angekündigt habe und sie mir mehr geglaubt haben als das, was schriftlich ausgeteilt worden ist. Aber ich freue mich, dass doch einige gekommen sind zu einem Thema, das, glaube ich, jeden von uns wirklich beschäftigen sollte. Es geht um das Leben. Und es gibt in der katholischen Kirche jetzt seit kurzer Zeit diese Woche für das Leben, die seit einigen Jahren ausgehend von Salzburg durchgeführt wird, inzwischen in ganz Österreich, mit einem sehr schönen Gedanken, wie ich finde, nämlich, dass es selbstverständlich um Lebensschutz geht, Bewahrung des Lebens, aber vielleicht mit einem neuen Ansatz, dass man nicht sozusagen den Zeigefinger erhebt und sagt, was alles an furchtbaren Dingen passiert und was alles verhindert werden muss, sondern umgekehrt, wie es ja eigentlich sein soll, dass man Freude hat am Leben, dass man Mut macht zum Leben. Und es gibt in ganz Österreich in dieser Woche verschiedenste Veranstaltungen, von kleinen Kindern, die Luftballone in die Luft fliegen lassen, um sich am Leben zu freuen, über Gottesdienste, wo gebetet wird. Und eben hier in Reckerwinkel dieses Podiumsgespräch, wo wir heute etwas ausprobieren wollen, was, glaube ich, sehr spannend werden könnte. Ich habe bewusst Podiumsgespräch gesagt und nicht Podiumsdiskussion, weil wir wahrscheinlich nicht hier am Podium sehr unterschiedlicher Meinung sein werden. Aber der Versuch ist folgender, dass wir aus verschiedenen Perspektiven Fragen zum Leben beleuchten. Dass man sozusagen Dinge, die uns alle beschäftigen oder die auch in der öffentlichen Diskussion stattfinden, aus der Sicht von gläubigen Menschen beleuchten, aber beispielsweise von Seiten der Familie, von Seiten der Wirtschaft, von Seiten der Medizin, der Theologie, der Politik. Lauter Dinge, in denen wir alle verwoben sind. Jeder von uns muss politisch denken, jeder von uns muss medizinisch denken, weil es ja auch um die eigene Gesundheit geht. Jeder von uns denkt theologisch, jeder von uns lebt in einer Familie. Jeder von uns nimmt Teil an der Wirtschaft, muss damit umgehen können. Ja? Und so versuchen wir heute, dass wir sozusagen Spezialisten zu Wort kommen lassen, aber immer natürlich mit dem Gedanken, dass jeder der Menschen hier am Podium alle Bereiche, von allen Bereichen betroffen ist. Ich darf vielleicht ganz links mit der Vorstellung beginnen. Diplompädagogin Sabine Benz, gut bekannt bei uns, die Religionslehrerin ist, aber sozusagen hier am Podium sitzt, so ein bisschen als Vertreterin der Familie. Neben mir sitzt Dr. Manfred Müller, auch gut bekannt, der war ja Kaplan in Burgersdorf, ist jetzt Seelsorger an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Wien, der den theologischen Aspekt übernehmen wird. Rechts von mir Dr. Elisabeth Schmiedl, auch, glaube ich, gut bekannt allen Anwesenden, Nuklearmedizinerin, die sozusagen die medizinische Perspektive übernimmt, und Magister Christoph Zimmel, ein waschechter Reckerwinkler, der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ist, also sich mit den Belangen von Wirtschaft gut auskennt und sozusagen diese Perspektive übernehmen soll, wobei, wie gesagt, jeder über alles reden kann. Und leider ist ein Platz frei. Ich habe mich sehr gefreut und war sehr stolz darauf, dass das gelungen ist, dass sie mir zugesagt hat. Dr. Gudrun Kugler, Landtagsabgeordnete und Gemeinderatsabgeordnete in Wien, hat mir gestern sehr, sehr betroffen und mit vielen Entschuldigungen abgesagt. Sie hat das sehr nett gemacht, weil sie gesagt hat, ich bin zu einem Termin verpflichtet worden und ich muss daran teilnehmen. Wenn das der Geburtstag meiner Mutter gewesen wäre, ich hätte es verschoben. Aber das kann ich nicht verschieben, ich muss. Und hat sich dann unglaublich bemüht, vielleicht noch eine Vertretung zu finden. Zwei Nationalratsabgeordnete wurden angefragt, bei dem Ausland, ein Landtagsabgeordneter aus Niederösterreich, konnte auch nicht. Es ist gar nicht so leicht, auch Politiker zu finden, die das wirklich auf ihre Fahnen geheftet haben, den Schutz des Lebens. aber traurig, dass sie heute nicht kann, aber wir wollen sie entschuldigen, weil sie wirklich sich darum bemüht und vielleicht wird es ein andermal klappen. Die Idee ist, dass wir jetzt am Anfang hier im Podium sozusagen verschiedene Themenkreise besprechen und dass anschließend aber dann sozusagen eröffnet wird, dass auch alle im Saal sich an dem Gespräch beteiligen können mit Statements, mit Anfragen oder mit Äußerungen, wie auch immer. Dann darf ich gleich mit der ersten Frage anfangen. Und zwar ganz kurz formuliert, etwas, was uns vielleicht sonderbar erscheint, aber wenn man genau hinschaut, in unserer Gesellschaft doch etwas ist, was in Bewegung geraten ist, nämlich die Frage, was bringen uns Kinder? Man könnte den Eindruck gewinnen, dass Kinder eigentlich eher als Belastung gesehen werden, in mancherlei Hinsicht, dass es gar nicht so eindeutig ist, dass Kinder für unsere Gesellschaft, für die Familien, für Bereiche des Lebens eine Bereicherung sind. Man stellt sich offensichtlich schon die Frage, ob es überhaupt positiv zu werten ist, wenn Kinder auf die Welt kommen. Ja. Und wenn das so wäre, warum dann oft der gegenteilige Eindruck entsteht. Ja. Dass Kinder mehr, wie auch immer, als Unfall, als Problem, als Belastung oder sonst etwas gesehen werden. Ich darf vielleicht beginnen mit dem nüchternsten Herangehensweise, darf den Wirtschaftler fragen, was bringen uns Kinder in unserer Gesellschaft?
Ich habe das schon befürchtet, dass ich durch meinen Platz rechts außen als erstes drankomme. Das ist eigentlich atypisch für meinen Namen, weil Zimmel ist normalerweise immer der Letzte. Kurz zu meiner Person. Ja, also ich kann, glaube ich, bei Familie und bei Kindern ganz gut mitreden, weil ich bin in der glücklichen Situation, seit jetzt mittlerweile 20 Jahren verheiratet zu sein. Ich habe zwei Kinder, einen Sohn, der ist 15 Jahre und eine Tochter, die ist 17 Jahre. Was habe ich mit der Wirtschaft zu tun? Ja, ich bin Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Ich bin selber an einer Kanzlei beteiligt. Das heißt, ich bin auch ein bisschen Unternehmer. Das Unternehmen hat 120 Leute, ist in Wien. Und wir beraten sehr viele Unternehmen und haben auch sehr viel mit Unternehmern zu tun und eben auch mit Leuten, die Steuer zahlen. Also praktisch mit, da ist jeder betroffen sozusagen. Ja, ich meine, die Frage, Kinder, was bringen sie? Vordergründig kosten sie einmal etwas. Also das, glaube ich, ist unbestritten. Die Ausbildung kostet sehr viel. Das Leben, bis sie einmal erwachsen sind, das Ganze in der heutigen Zeit zieht sich ja immer weiter hinaus, Gott sei Dank, weil die Kinder immer eine gute Ausbildung bekommen. Das heißt, man muss üblicherweise rechnen, dass man 25 bis fast 30 Jahre eigentlich die Kinder versorgen muss oder darf. Und daher sind damit einmal vordergründig Kosten verbunden. Und es ist halt oft einmal so, diese Kosten, denen steht aber auch, glaube ich, oder bin ich davon überzeugt, ein großer Nutzen gegenüber, den man vielleicht aber nicht immer quantifizieren kann. Und das auch zu dem Statement, zu dem Eingangsstatement von Ihrer Seite, gerade in dem Zeitpunkt, wo das Leben entsteht und wo man sich ja dann entscheiden muss, also für das Kind entscheiden muss letztendlich, da sieht man alles das, was man von dem Kind letztendlich zurückbekommt, sieht man nicht, weil man die Erfahrung noch nicht gemacht hat als junger Mensch. Zumindest war das, ist das etwas, was ich immer wieder sehe. Und es steht halt dieser Kostenfaktor sehr stark im Mittelpunkt. Wie gesagt, das ändert sich dann und aus meiner Sicht, es kommt sehr viel zurück. Und für mich sind Kinder auch nach wie vor etwas, haben etwas zu tun mit Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit heißt etwas weitergeben, etwas sozusagen von mir selber übergeben. Das kann jetzt sein, dass das etwas Materielles ist, wenn ich jetzt wieder an die Wirtschaft denke, zum Beispiel ein Unternehmen. Es gibt ja sehr viele Klein- und Mittelbetriebe in Österreich, wo sehr wohl also es wichtig ist, dass die weitergegeben werden. Es kann aber auch etwas Nicht-Materielles sein, es kann auch etwas sein, eine Eigenschaft. die man eben an ein Kind eben weitergibt. Das ist also für mich etwas zu tun mit Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit wird in der heutigen Zeit, wo so viel verschwendet wird, immer wichtiger. Was auch für mich ein Thema im Zusammenhang Wirtschaft, Kinder eine Rolle spielt, ist, wie Unternehmen geführt werden. Meine Erfahrung ist, es ist also immer ein Unterschied, wenn Sie in ein Unternehmen hineinkommen, ist das ein Familienunternehmen oder ist das ein sozusagen kapitalistisch geführtes Unternehmen? Sind in diesem Unternehmen Leute tätig, die selber Familien haben? Da wird auf gewisse Dinge Rücksicht genommen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sehen Sie sofort, dass also ein Samstag, ein Sonntag keine Rolle spielt, dass also auch die anderen Feiertage zum Arbeiten genützt werden, dass es am Abend sehr lange geht. Das heißt also, Kinder prägen auch oft einmal die Führung eines Unternehmens. Und letztendlich sind Kinder auch eine Triebfeder dafür, dass sich Leute nachhaltig auch engagieren. Jetzt kommt wieder der wirtschaftliche Druck. Man muss ja eben, man hat ja oft das, sozusagen das Verlangen, den Kindern etwas mitzugeben, den Kindern etwas zu ermöglichen. Und das geht halt in der heutigen Zeit oft einmal nur dadurch, dass man sich eben auch beruflich engagiert, etwas leistet. Das heißt also auch wieder Kinder in dem Fall etwas Positives als Triebfeder, sich selber eben zu engagieren, etwas zu leisten und etwas weiterzugeben.
Vielen Dank. Dürfen wir vielleicht gleich mit der Medizin weitermachen? Was bringen Kinder medizinisch?
Also Kinder bringen medizinisch schon etwas. Es ist ja nicht damit abgetan, dass sich sozusagen eine Samenzelle und eine Eizelle verbinden und daraus entsteht Flux des Lebens, sondern es gibt ja vorher schon was, nicht? Wir haben ja einen vielfältigen hormonellen Stoffwechsel, der in alle Richtungen geht, der vor dieser Planung oder wie auch immer oder vor diesem Unfall, wobei ich das jetzt nicht negativ sehe, ja, schon vieles passiert. Und da gibt es ein Hormon, das ist eigentlich das Beziehungshormon. Das ist so das, wo man das Oxytocin, wo man einfach so das Gefühl hat, dieses Zugehörigkeitsgefühl, das fängt schon einmal da an, dass man sich zu jemandem hingezogen fühlt. Und insofern kommt das nicht so von ungefähr. Also es ist sicher kein Unfall. Und gerade wenn man dann wirklich ein Kind empfängt, ist das ein hormonelles Erdbeben. Es ist wahnsinnig toll, also es ist sicher eine Veränderung für eine Frau, wenn man jetzt einmal von diesen Dingen, die man immer hört, wie Übelkeit und Gewichtszunahme und Ödeme, also Schwellungen, absieht. Es kommt durch die hormonelle Umstellung, und zwar hauptsächlich durch eine Endorphinausschüttung, die in der Schwangerschaft deutlich vermehrt ist, zu einem Glücksgefühl. Und das macht sich wirklich schon auch in der Frühschwangerschaft bemerkbar. Manchmal liest man in Foren, wo sind die Endorphine endlich? Und dann, wenn man dann später nämlich noch reinschaut, dann sieht man, okay, es geht mir wahnsinnig gut. Und das nimmt die ganze Familie mit. Aus medizinischer Sicht ist es natürlich eine sehr große Umstellung für die Frau, aber es ist der ganze Körper eigentlich darauf ausgerichtet, zwei Menschen zu versorgen. Das zieht sich durch die ganze Schwangerschaft durch, vorbereitet, wohl erdacht. Und also es kommt nicht von ungefähr und es ist sicher kein Unfall.
Vielen Dank. Jetzt in der ersten Runde machen wir einfach, glaube ich, die Reihe durch. Nämlich, dass wir sozusagen zum theologischen Aspekt kommen. Welche Rolle spielen Kinder in der Heilsgeschichte oder für die Kirche, für unseren Glauben?
Ich versuche mal ohne Mikro, versteht man nicht?
Bitte nicht.
Achso, in der Aufnahme. Also der Befund in der Theologie, bleiben wir jetzt mal bei der Heiligen Schrift, der ist eindeutig, im Alten Testament heißt es bereits im Psalm 127, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Frucht des Leibes ist sein Geschenk. Und wenn Sie ans Neue Testament denken, da gibt es ja eine berühmte Stelle, die wird oft bei Taufen genommen, also wo das kleine Kind dann zum Taufbecken gebracht wird und wo eine Stelle aus dem Evangelium verkündet wird. Das ist dann, wo Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Jetzt könnte man ja denken, na gut, das sind vielleicht so schöne, nette Stellen in der Bibel, die man halt immer wählt. Aber denken Sie einfach über das Grundlegende nach, woran wir glauben. Warum feiern wir Weihnachten? Was feiern wir überhaupt Weihnachten? Das ist uns vielleicht gar nicht mehr so klar. Wir feiern ja an Weihnachten die Geburt des göttlichen Kindes. Also Gott wird Mensch. Jetzt denken wir, das ist ja nun gar nicht eine Selbstverständlichkeit. Ich sage gerne mal ein bisschen flapsig oder salopp. Gott hätte ja auch können, das wäre eine Denkmöglichkeit, mit 30 Jahren in Nazareth erscheinen können. Und dann hätte er seine Verkündigung begonnen. Aber offensichtlich ist das nicht sein Plan gewesen, weil faktisch sieht es so aus, Gott wollte als Kind zur Welt kommen. Und das setzt logischerweise auch voraus, 9 Monate als ungeborenes Kind, also eine ganze Schwangerschaft. Wenn wir darüber nachdenken, dann sehen wir bereits, welch eine Würde Gott selbst jedem Kind verleiht. Weil in dieser göttlichen Geburt, dieses göttlichen Kindes, wird gleichsam jede Geburt geheiligt oder mit einem besonderen Glanz versehen. Darum konnte Johannes Paul II. In seiner maßgeblichen Enzyklika Evangelium Vitae, die würde ich jedem empfehlen von Ihnen, also mal in einer ruhigen Stunde zu lesen oder in ruhigen 5 Stunden. Das kann man ja verteilen auf eine Woche. Das ist das maßgebliche Dokument überhaupt über die kirchliche Verkündigung, was gesagt wird zum Leben in allen Dimensionen. Und das beginnt so, dass Johannes Paul II. Sagt, am Beginn des Heils steht die Geburt eines Kindes, die als frohe Nachricht verkündet wird. Zu Weihnachten wird auch der volle Sinn jeder menschlichen Geburt offenbar. Also Gott ist Mensch geworden, so nennen es die frühen Lehrer der Kirche, die Kirchenväter. Gott ist Mensch geworden, auf dass der Mensch vergöttlicht werde. Kunst hat das übrigens auch immer sehr gut verstanden. Sie kennen vielleicht frühe Miniaturen. Wir feiern ja in einem Monat Maria Heimsuchung, also wo sich 2 schwangere Mütter begegnen, die Mutter Gottes und die Elisabeth. Und es gibt sehr schöne frühe Miniaturen dieser Begegnung. Da sieht man die kleinen Babys Jesus und Johannes der Täufer, die sich bei dieser Begegnung der schwangeren Mütter selbst im Leib ihrer Mütter freuen. Was ich damit sagen will, wenn wir also über dieses zentrale Geheimnis der Menschwerdung unseres Glaubens nachdenken, dann muss das Auswirkungen haben, wie wir über unser eigenes Leben nachdenken und wie wir über das Leben jedes Kindes und jedes Menschen überhaupt nachdenken. Nur vielleicht noch ganz kurz. Wenn am Anfang das Kind ist, also die Gabe des Herrn, dann ist dieser eine Aussage über den Heilsplan Gottes mit uns allen. Nämlich einerseits, am Anfang steht das Geschenk, nicht das Machen. Das ist vielleicht schwierig für uns nachzuvollziehen, weil wir leben, also zumal heute extrem in einer Zeit, weil wir in einer Zeit der Wissenschaft und Technik leben, da geht es fortwährend um Machen, Leisten, Experimentieren, kalkulieren, rechnen und so weiter. Aber Gott will uns sagen, mit dem Kindsein am Anfang steht das Geschenk und damit das Empfangen. Wir müssen gar nichts machen. Wir sind uns alle selbst gegeben. Das ist unsere erste Berufung, zu leben. Und daraus das Zweite, am Anfang steht damit die geschenkte Größe, die geschenkte Würde eines jeden Menschenlebens. Darum pocht die Kirche immer wieder darauf, wenn es über Fragen des Lebens geht, dass sie sagt, diese Würde jedes Menschenlebens ist unveräußerlich, weil sie eine geschenkte Würde ist.
Danke. Wir kommen gleich zur Familie. Bitte, Sabine Benz.
Mein Name ist Sabine Benz, ich bin Mutter von 4 Kindern. Meine älteste Tochter ist 19, über die ich heute ein bisschen genauer sprechen möchte. Die zweite 16, 12 und 10 sind lauter Mädchen. Grundsätzlich habe ich es schon erlebt, dass Kinder als positiv angesehen werden. aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Nach 2 Kindern hört man dann schon oft, aber jetzt ist dann genug. Bei 3 Kindern sagt man, ja, na, das wird schon noch gehen, beim 4. ist aus. Ja. Also ich glaube schon, dass wir in einem Land leben, wo Kinder an sich willkommen sind. Das glaube ich schon. Ja, wir haben ein, finde ich, ein recht gutes Schulsystem. Wir haben geschulte Pädagogen, auf die man sich meistens verlassen kann. Ja. Und ich glaube schon, dass Kinder willkommen sind. Aber unter verschiedenen oder bestimmten Voraussetzungen nur. Kinder, die ein Unfall sind, Kinder, wo sich herausstellt, dass sie vielleicht krank sind, Kinder, die im falschen Moment kommen, Kinder, die mitten im Studium kommen, Kinder, die kommen, wenn die Mutter zu alt ist. Das geht gar nicht. Das, was ein ganz ein großer Druck auf die Mutter ist, und das habe ich auch immer wieder erlebt, dass jedes Jahr das Telefon gegangen ist, Frau Benz, wann kommen Sie denn wieder in den Beruf? Und diesen Druck spüren wir Mütter ganz, ganz gewaltig. Ja? Dieses Sein als Mutter, auch einmal zu Hause zu bleiben, und ich war insgesamt 15 Jahre zu Hause, bis ich wieder in den Beruf gegangen bin, wird schon als sehr, sehr großen Druck auf die Familien ausgeübt. Das, was das Wirtschaftliche anbelangt, möchte ich auch sagen, dass Kinder wirklich viel Geld kosten. Und je älter sie werden, desto mehr wird es. Ja. Die Verantwortung und die Veränderung in einer Ehe, die ist enorm, ja. Und deswegen würde ich jedem jungen Paar raten, einmal ein bisschen zu warten. Diese Zweisamkeit, die man erlebt, die kommt nie wieder. Ja. Aber sie kommt schon, aber dann ist man halt schon ein bisschen älter. Ja. Zum Beispiel, mein Mann und ich, wir waren auf Sri Lanka. Ich glaube, ich komme sicher nicht mehr dorthin. Ja. Ja. Also, heiraten, das ist so, ich sage jetzt einmal, das, was so die Regel ist, heiraten, ein bisschen warten und die Zweisamkeit genießen. Ich glaube, man hat sich gegenseitig noch so viel zu lernen, so viel zu sagen. Ein Kind, wenn es plötzlich kommt, das schlägt ein wie eine Bombe. Es ist plötzlich alles anders. Es steht halt nicht immer gleich das Essen am Tisch, ja. Es ist nicht immer gleich zusammengeräumt. Man ist plötzlich zu dritt. Und mit dem müssen sich auch die Männer mal ja, auseinandersetzen. Für den Mann manchmal schwierig. Die Frau ist jetzt nicht nur für ihn da, sondern eben auch für sein Putzi. Und ja, Männer müssen sich auch mal das Essen selber machen. Ja. Also dass diese große Veränderung auch in der Ehe, und deswegen soll man die Ehe auch vorher wirklich leben, zu zweit einmal. Weil eben also ein neues Kind, überhaupt dann, wenn ein krankes Kind kommt, eine enorme Veränderung in die Beziehung wirft.
Vielen Dank. Das war eine sehr beeindruckende Eröffnungsrunde, finde ich. Wir haben noch 4 weitere Themenbereiche, werden vielleicht es ein bisschen straffen jetzt, damit wir nachher noch ins Gespräch kommen, auch untereinander mit allen Anwesenden hier im Saal. Aber jetzt haben wir in der ersten Runde gerade sozusagen das neue Leben betrachtet, die Kinder, die kommen und was für einen Wert sie haben. Schauen wir mal auf die andere Seite, nämlich das alte Leben. Es ist interessant, dass eigentlich in der längsten Zeit der Menschheitsgeschichte, wie auch heute noch eigentlich in den meisten Kulturen, alte Menschen besonders geehrt werden, besonders hoch angesehen sind. Auch da tut vielleicht ein kritischer Blick auf unsere Gesellschaft ganz gut, ob das auch bei uns so ist oder ob da manches vielleicht noch verbessert werden könnte. Vielleicht können wir auch darüber sprechen, was bringen alte Menschen im Speziellen für die Gemeinschaft ein, für das Gemeinwohl, was kann man da entdecken? Und vielleicht beginnen wir jetzt einmal bei dieser Runde mit dem Theologischen. Es gibt gerade in der Heiligen Schrift, in der Kirche und so weiter, glaube ich, sehr viele Dinge, die man entdecken kann.
Das ist eine Überraschung. Ich beginne mal ganz anders. Ich habe diese Tage auf YouTube ein Video gesehen über einen ziemlich berühmten Straßenkünstler in Paris. Der hat jetzt Sie wissen, vor dem Louvre steht ja diese monumentale Pyramide, die hat er jetzt mit optischen Tricks verschwinden lassen. Und dieser Straßenkünstler heißt G.R., ich glaube, er ist 35, der hat vor ein paar Jahren ein Projekt in Berlin gemacht und das hieß Die Falten einer Stadt. Die Falten einer Stadt. Und was hat er da gemacht? Er hat auf etlichen Häuserfassaden in Berlin riesige Porträts gekleistert, also Fotografien, aber er hat dazu ausschließlich die Gesichter alter Menschen genommen. Und das hat ziemlich viel Wirbel gemacht. Also wie gesagt, er hat mittlerweile weltweit ein großes Renommee. Und er sagte dazu, jede Falte einer Person erzählt eine Geschichte. Alle zusammen erschaffen sie die Geschichte einer Stadt, eines Landes. Und das haben die Menschen damals bei dieser Straßenaktion sehr wohl verstanden, als sie die übergroßen Porträts dieser alten Leute gesehen haben. Meistens waren es, wie gesagt, nur die Gesichter oder Ausschnitte von Gesichtern. Im Grunde, ohne dass dieser junge Künstler, also wo er religiös steht, weiß ich nicht, also ich glaube nicht, dass er Christ ist, also keine Ahnung, hat im Grunde das dargestellt, was Johannes Paul II., der hat 1999 einen Brief an die alten Menschen geschrieben. Und da hat er gesagt, die alten Menschen sind unter anderem auch die Hüter des kollektiven Gedächtnisses. Das hat der Künstler auf seine Art, finde ich, sehr schön zum Ausdruck gebracht. Ihr wisst oder Sie wissen, als Johannes Paul II. Ja in ein hohes Alter kam, ging es ihm ja immer schlechter. Er hatte Parkinson, also wenn er dann öffentlich auftrat oder öffentlich zelebrierte, er war oft bei Predigen sehr mühsam nur noch zu verstehen. Aber ein Jahr, nachdem er diesen Brief an die alten Menschen geschrieben hatte, das war 1999, im Jahr 2000 gab es dann wiederum einen Weltjugendtag, und der fand im Jahr 2000 in Rom statt. Und Johannes Paul II. Lud wieder die jungen Leute weltweit ein, nach Rom zu kommen. Da sind tatsächlich 2 Millionen junge Menschen nach Rom gekommen. Und warum? Man könnte ja sagen, um einen Kreis zu sehen, der viel, wenn er sprach, gesabbert hat. Also er verlor den Speichel, er war undeutlich zu verstehen und so weiter. Warum kamen trotzdem 2 Millionen junge Menschen zu diesem alten Mann? Ich würde sagen, erstens, weil er in aller Redlichkeit sein Alter gelebt hat. Zweitens, weil diese jungen Menschen merkten, was man eigentlich dem Alter, wenn man darüber nachdenkt, von sich heraus dem Alter zusteht, nämlich eine wirkliche Reife, oder wenn man denkt, im Alter, der alte Mensch fährt eigentlich seine Ernte in die Scheuer ein. Er ist gereift, gewachsen, wenn er seine Zeiten vorher gut gelebt hat. Und sie wussten, da ist wirklich der Vater, der uns etwas zu sagen hat für unser eigenes Leben. Ein drittes, Johannes Paul II., wenn Sie mal lesen, was er den Jugendlichen zugemutet hat in seinen Predigten, dann fallen Sie aber um. Der hat überhaupt nichts zurückgehalten. Der redet Klartext über das Kreuz, dass das Leben nicht nur paradiesisch ist, sondern dass es wirklich Herausforderungen gibt im Leben und, und. Das haben die Jugendlichen verstanden. Für die Kirche und den Glauben, und das hat, wie gesagt, Johannes Paul II. Vorgelebt, ist damit klar geworden, es gibt für die Kirche kein Alter, was bevorzugt wird. Die Kirche sagt nicht, der erwachsene Mensch in seiner Reife, in seiner Vollkraft, den gilt es vor allen Dingen ins Rampenlicht zu stellen, sondern jedes Alter hat seine je spezifische Dignität. Vielleicht noch ein letztes, wie Johannes Paul II., was er geschrieben hat zu den hervorragenden Aufgaben des Alters. Da sagt er, zu den hervorragenden Aufgaben des Alters gelebt im Glauben. Der Glaube erleuchtet so das Geheimnis des Todes und flößt im Alter Gelassenheit ein. Es wird nicht mehr als passives Warten auf ein zerstörerisches Ereignis, sondern als verheißungsvolle Annäherung an das Ziel der vollen Reife angesehen und erfahren. Es sind Jahre, die mit dem Gefühl gelebt werden sollen, dass man sich vertrauensvoll den Händen Gottes, des umsichtigen und barmherzigen Vaters überlässt. Eine Zeit,
die für eine Vertiefung des geistlichen Lebens durch Intensivierung des Gebets und Verpflichtung zur liebevollen Hingabe an die Brüder kreativ genutzt werden soll.
Danke sehr. Machen wir vielleicht weiter mit der Wirtschaft?
Ja, also mir bei der Vorbereitung auf diesen heutigen Abend ist mir bei diesem Punkt ein bisschen die Definition abgegangen, was ist ein alter Mensch? Weil es ist ja so, wenn man sich das sozusagen jetzt wieder aus Sicht der Wirtschaft anschaut, dann gibt es ja sozusagen die, die alt sind in der Wirtschaft, sind meistens die, die dann in die Pension gehen. Wenn man das aber beobachtet, sind diese Leute keineswegs alt. Sie sind also meistens sehr aktiv noch, können eigentlich noch sehr viel leisten. Es ist immer die Frage, ob sie dazu noch bereit sind, weil es gibt ja auch, das beobachtet man ja, sehr viele im Arbeitsleben, die sozusagen schon hinter sich den Strich Kalender führen, wie lange es denn noch dauert, bis sie in Pension gehen können. Das finde ich, muss ich ehrlich sagen, immer sehr schade, weil ich glaube, dass in der heutigen Zeit, immer Gesundheit vorausgesetzt, das Pensionsalter eigentlich zu niedrig ist, und ich glaube, es sollte Möglichkeiten geben, Menschen länger im Arbeitsprozess zu behalten, weil ich auch glaube, dass das letztendlich auch zu ihrer geistigen und auch körperlichen Fitness beiträgt. Leider ist halt unser Arbeitsmarkt und auch viele Unternehmen darauf nicht eingerichtet, dass das so ist. Und jetzt passiert eben Folgendes, dass die Personen eben aus dem Unternehmen ausscheiden. Das bedeutet meistens, dass auch sehr viel Know-how verloren geht in dem Unternehmen. Und alles das könnte man eben dadurch verhindern, dass man hier eine Regelung findet, wie auch ältere Leute, allenfalls auf einer Teilzeitbasis, in einer anderen Funktion eben hier weiter tätig sein können. Und wenn man jetzt den nächsten Schritt macht und sagt, naja, jetzt also werden diese Jungpensionisten, was machen die dann meistens? Sie reisen. Also sie haben ja viel, sie können sich meistens das eine oder andere leisten. Und jetzt komme ich vielleicht wieder ein bisschen zu dem Familienaspekt. Es ist so, wie ich Kind war, da waren meine Großeltern, hatten die größte Freude, wenn die Enkel gekommen sind. Meine Eltern lieben meine Kinder, also ihre Enkeln, sehr, aber wir müssen uns einen Termin ausmachen, wenn wir uns sehen wollen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Problem in dem weiteren Schritt, nämlich wenn die Leute dann wirklich alt werden, dass dann vielleicht auch ein bisschen dieser Generationenvertrag verloren gegangen ist und vielleicht der nicht nur von den Jüngeren gebrochen wird, sondern eben auch von den älteren Leuten, weil sie eben einfach auch diese Funktion nicht mehr übernehmen, die eben vielleicht früher mal die Großeltern klassischerweise übernommen haben. Und das führt aus meiner Sicht auch dann zu dem nicht sehr erfreulichen Phänomen, dass also die wirklich dann nicht mehr sozusagen, oder die wirklich älteren Leute dann meistens in irgendeine Versorgungseinrichtung abgeschoben werden und dann eben nicht mehr unter Anführungszeichen das Glück haben, dass sie irgendwo eine Bühne haben oder eine Möglichkeit haben, das, was sie erlebt haben, mitzuteilen, ihre Weisheiten weiterzugeben, so wie sie das also zuerst dem Papst gesagt haben, sondern eben irgendwo letztendlich abgeschoben werden. Also das ist meine Beobachtung zu dem Thema. Also ja.
Das ist eigentlich die Brücke zur Familie, vielleicht ganz sozusagen aus dieser Sicht betrachtet. Was bringen ältere Menschen gerade auch in einer Familie?
Ich habe beobachtet, dass die Großeltern oft gerade in schwierigen Situationen, und das erfahre ich immer wieder auch in der Schule, so ein bisschen ein Rettungsanker sind. Das ist so, naja, wenn es mit den Eltern nicht hinhaut, aber es gibt eine Oma. Es gibt einen Opa. Ja. Ich hatte einen Schüler, ein entzückender Kerl, und eines Tages in meinem Elternsprechtag kommt ein älterer Herr zu mir und begrüßt mich und sagt, ja, er ist der Opa von Luca, der Luca lebt bei ihm. Ja. Und ganz ein tolles Gespräch gehabt, weil eben die Eltern so gut wie nicht da waren. Ja. eines Tages wird der Luca unruhig und ich merke im Unterricht, das haut überhaupt nicht mehr hin. Ja. Dope ist gestorben. Eine große Katastrophe. Ja. Ich kenne wirklich Kinder, da kenne ich die Eltern gar nicht. Das sind die Großeltern, die Eltern, die dann einspringen, wenn wirklich Not am Mann ist. Die Beziehung zu den Enkelkindern, wie das mit dem Reisen, das kenne ich auch, ja, dass die Großeltern halt sehr, sehr früh auf die Pension gehen und dann halt wirklich sehr, sehr viel unterwegs sind, aber sich irrsinnig freuen, wenn die Enkelkinder da sind und wirklich eine gute Beziehung auch zu den Enkelkindern haben. Wir sollten froh sein, wenn wir alt werden. Ich glaube, wir kennen alle Menschen, die es nie geschafft haben, Großeltern zu werden. Geschätzt ist es dann auch, wenn die Alten oder die Älteren ihren Platz auch in der Gesellschaft bewahren dürfen. Das heißt, der Wert, den sie eigentlich das ganze Leben gearbeitet haben, auch nicht verloren geht. Dass sie ihre Hobbys ausführen, dass sie in Vereinen tätig sind, dass sie da diese Erfahrung, die sie Jahrzehnte wirklich gesammelt haben und mit sich tragen, weitergeben dürfen und nicht sagen, der ist schon wieder da. Ja. Natürlich, die Großeltern spielen insofern auch eine Rolle. Es hängt auch davon ab, wie weit sie entfernt sind. Ja. Viele Familien ziehen einfach ganz woanders hin und dann ist natürlich die Beziehung zu den Kindern meistens schwieriger, als wenn die Großeltern im Ort leben. Viele Mütter gehen sehr früh arbeiten und das geht deswegen, weil eben die Oma täglich das Kind von der Schule, vom Kindergarten abholt und das Kind dann eben bei den Großeltern aufgehoben ist und ich hoffe, gut aufgehoben ist. Ja. Also, und oft ist es aber auch so, wenn Kinder sehr früh oder junge Mädchen sehr früh die Kinder bekommen, Oma passt mir eh auf und die Oma geht aber selber oft noch arbeiten. Ja. Also, insofern ein sehr hohes Pensionsalter, ja, oft brauchen es halt dann schon die Mütter, die Großeltern.
Danke sehr. Und vielleicht sehr spannend noch als Letztes, was Altern medizinisch bedeutet. Ist das nur Verfall oder ist das auch eine Reifung, eine Vervollkommnung vielleicht?
Also ich muss gestehen, bei diesem Punkt habe ich mich am schwersten getan. Und zwar natürlich, je älter ein Mensch ist, medizinisch, also biologisch gesehen, umso schwieriger ist es in den Zellen, es werden die Zellen träger, der Zellstoffwechsel funktioniert nicht mehr so, es wird alles langsamer, es ist die geistige Leistungsfähigkeit nicht mehr so gut oder oft nicht mehr so gut. Also da jetzt, ich würde es aber nicht als Verfall bezeichnen. Ich denke, es ist einfach ein Reifungs- oder Alterungsprozess, das man jetzt nicht negativ sehen darf, als Alterungsprozess, weil Alter wird ja schon primär negativ gesehen, sondern diese Menschen, denen ich auch in der Ordination immer wieder begegne, ich habe mich zuerst vergessen, ein bisschen vorzustellen, ich habe sehr viele Menschen täglich in meiner Ordination von ganz jung bis ganz alt, von relativ gesund bis schwer krank. Und gerade diese Menschen, die oft wirklich körperliche Gebrechen haben, muss ich sagen, von denen können wir die Reife lernen, die Geduld, mit der sie Krankheiten, Schmerzen ertragen und auch oft unter sehr großer psychischer Belastung stehen, ist unglaublich. Und zwar, man sieht das sehr deutlich bei einem, weiß nicht, wenn täglich 50 Patienten da sind, dann sind, weiß nicht, die Hälfte mindestens ältere Menschen. Und die zeichnen sich meist aus durch wirkliche Geduld. Und wenn man sie fragt, wie geht's Ihnen, weil sie zur Kontrolle kommen, sagen sie, gut, ich bin zufrieden, wie geht's Ihnen? Und ich bewundere das immer so, man kann von diesen Menschen diese Geduld, diese Reife und dieses Tragen an dem, was das Leben ist und was sie schon erlebt haben, auch wenn sie sich an manche Dinge nicht erinnern können, so viel lernen, das ist wirklich beeindruckend. Und ich würde das jetzt nicht so als Zerfall oder Verfall bezeichnen, sondern vom Gewebe wird schon die eine oder andere Abnutzung entstehen oder eine Krankheit einmal da sein. Aber das ist nebensächlich. Also von dem, was ich erlebe, die sind einfach unglaublich.
Danke sehr. Das nächste Thema ist vielleicht schon etwas, was im öffentlichen Diskurs ein bisschen ein Tabuthema fast schon geworden ist. Man scheut sich schon eigentlich sehr offen darüber zu sprechen, aber gerade deswegen ist es wichtig, sich Gedanken zu machen, nämlich wie wir mit Krankheiten oder mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen umgehen. Niemand wünscht sich das, krank zu sein, noch irgendeine Beeinträchtigung zu haben. Natürlich ist das Ziel, es zu vermeiden, aber vielleicht darf man mutig fragen, ob das nicht auch manche Chance in sich birgt. Und vielleicht beginnen wir jetzt mit Sabine Benz, die, glaube ich, auch aus ihrem Leben sehr positiv und schönes Dinge darüber sagen kann.
Das Bild des perfekten, des schönen, des gescheiten Kindes, das liegt in der Natur der Sache. Jede Mutter wünscht sich das. Ich sage jetzt mal, das wäre abnormal, wenn das nicht so wäre. Ja? Es soll gerade gewachsen sein, es soll hübsch sein, wenn es geht, auch halbwegs gescheit. Ja? Und dieses Erfahren, dass dieses Kind das nicht ist, das ist einmal ein Schock, den ich niemandem wünsche. Ein Schlag ins Gesicht. Weil die Enttäuschung, dass dieses Kind nicht so ist, wie man es sich normal erwartet. Es ist ein Baby noch, man sieht vielleicht noch nicht so viel, ja, dass dieses Kind etwas hat. Aber es ist ganz, ganz schrecklich. Ja. Ich sehe mich heute noch mit meinem Mann vor einer Ordination stehen, Hand in Hand, nein, Arm in Arm, nicht. Und wir haben nur geplärrt. Das, was mein Mann und ich vor 19 Jahren erlebt haben, das vergönne ich niemandem. Ratlosigkeit, Enttäuschung, Wut, tiefste Traurigkeit, keine Perspektive. Und was bei mir sehr stark war, die Eifersucht auf andere Familien. In diesem Jahr, wo mein Mann und ich geheiratet haben, haben die alle irgendwie Kinder gekriegt. Und dann gehst du halt einmal Spielplatz und dann gehst Spielzeug kaufen. Und ich bin nur in der Klinik gelegen. Es dauert Jahre, um aus dieser diese Tatsache zu akzeptieren. Und, was ganz, ganz wichtig ist, auch mit dieser Situation versöhnt zu sein, einen Frieden zu finden. Einem schwerstbehinderten Menschen, einem schwerstbehinderten Kind etwas Positives abzugewinnen und ist ein ganz, ein großer Entwicklungsprozess. Weil man sieht ja nur, man sieht Krankheit, man sieht Rückschläge, man merkt, was das Kind wieder nicht kann, man rennt von Therapie zu Therapie und es kommt nicht, es kommt nichts. Wieder Krankheit und da jetzt etwas Positives herauszuholen, das ist, ja, braucht man schon fast eine Lupe. Ja. Ich möchte jetzt ins Positive kommen. Ich sage jetzt oft, wenn mich jemand ganz genau fragt, wie es mir so geht mit der Miriam, sage ich trage eine Dornenkrone, die blüht. Dornenkrone tut wahnsinnig weh. Wir kennen eine Dornenkrone, ja. Aber sie blüht trotzdem. Dieses Blühen, ja, möchte ich in verschiedene Punkte sagen. Man lernt, Probleme zu relativieren. Man lernt, Geduld zu haben. Und zwar über Jahre Geduld. Nicht, ob die Schularbeit jetzt funktioniert oder nicht, sondern über Jahre Geduld. Ja. Auch anzunehmen, dass das nicht besser wird. Man hofft, dass es so bleibt, wie es ist. Und das, was mein Mann und ich wirklich entwickelt haben, sind unheimliche Stärken. Stärken, etwas auszuhalten, obwohl es furchtbar ist. Ja? Und was wir gut können, glaube ich, Fantasien zu entwickeln, Flexibilität. Wir fahren irrsinnig viel fort. Momentan sage ich, die Miriam fliegt seit letzter Zeit ständig rum. Ja. Und was wir noch entwickelt haben, ist Verständnis für die Sorgen und für das Leid des anderen. Wenn ich das Leid nicht selber erlebe, dann werde ich es auch schwer verstehen, glaube ich. Leid kann ich nur verstehen mit dem Kreuz Christi, wo ich es verbinde. Und die Miriam ist für mich ein Kreuz, das ich umarme. Jesus Christus konnte seine Arme auch nicht bewegen. Jesus Christus musste auch mit dem Schwamm gefüttert werden. Jesus Christus konnte auch nicht mehr viel reden. Er konnte auch nicht aufs Klo gehen. Ein Kreuz wie die Miriam mit Christus zu verbinden, ist der einzige Sinn, weil am Kreuz haben wir die Erlösung erfahren. Und mit der Miriam sind wir erlöst.
Vielen Dank. Also bin neugierig, was unser Theologe jetzt noch draufsetzen kann. Vielen Dank auch für dieses Zeugnis natürlich.
Ich will mal eine konkrete Geschichte aus dem Neuen Testament erzählen, die Sie ja alle kennen. Da ist diese blutflüssige Frau, die seit Jahren krank ist, und es heißt im Neuen Testament, sie war bei etlichen Ärzten, hat doch das Geld ausgegeben, nichts hat genutzt. Und dann hört sie, dass Jesus in der Stadt ist, und sie denkt, vielleicht ist das meine letzte Hoffnung, dass ich gesund werde. Sie kennen diese Geschichte, und dann schleicht sie sich ja von hinten, also in dieser ganzen Menschenmenge, an Jesus heran und berührt von hinten sein Gewand. Und Jesus sagt zu seinen nächsten Jüngern, die um ihn sind, also von mir ist eine Kraft ausgegangen, was ist da los? Und die Jünger wollen das ablocken und sagen, du siehst doch, hier ist immens viel um dich herum. Und er will aber wissen, wer war das? Und dann heißt es in der Bibel, diese Frau, die auf der Stelle geheilt worden ist, kommt zitternd zu Jesus. Und dann sagt sie ihm, so heißt es im Neuen Testament, die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Dieser Ausdruck, die ganze Wahrheit, gibt es nur noch ein zweites Mal im ganzen Neuen Testament. Und das ist die Stelle, wo Jesus sagt, die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, uns in die ganze Wahrheit einzuführen. Warum ich diese Geschichte erzähle, das ist ja Jesus, der Heiland, begegnet einer kranken Frau, einer schwer leidenden Frau. Weil man muss den Kontext auch mitbedenken, dass eine blutflüssige Frau in dieser Gesellschaft eine Ausgestoßene war, weil sie als unrein galt. Diese Krankheit, und man hätte ja denken können, jetzt diese Frau ist geheilt, Jesus kann sie doch jetzt in Ruhe lassen und einfach weiterziehen lassen. Aber nein, es geht ihm offensichtlich darum, diese Frau soll ihm die ganze Wahrheit ihrer Leidensgeschichte anvertrauen. Und das scheint mir unter anderem ein tiefer Sinn von Krankheit zu sein, dass uns Krankheit, Leiden in diese ganze Wahrheit unseres Lebens einführen kann. Natürlich gibt es viele Arten, wie wir mit der Wahrheit konfrontiert werden oder der Wahrheit begegnen können. Das kann ein Naturerlebnis sein, das kann Kunst sein. Ich war am Montag eingeladen in die Oper. Das war phänomenal gut, also wirklich, kann man sagen, ein Weltformat, so gut, wie die da gesungen haben. Oder ein Gesicht eines Menschen, alles, vieles kann uns in die Wahrheit einführen, aber Leiden, Schmerz hat eine besondere Art, uns einzuführen. Ich weiß es auch daher, ich habe selbst 6 Jahre in einem Spital gearbeitet, habe viele Krebspatienten oder Sterbende erlebt, und dann passiert schon etwas anderes, wenn Sie an diese Grenze des Lebens kommen und sich Gedanken machen über Ihr Leben, warum diese Krankheit und so weiter. Und was Sie dann gesagt haben, das muss ich jetzt nicht weiter ergänzen, das haben Sie alles gesagt. Jedes Leiden, was ein wirklich tiefes Leiden ist, bringt uns ans Kreuz oder besser zum Gekreuzigten. Und man wird irgendwann merken, dass man jeden tiefen Schmerz nur aushält, wenn man ihn verbindet mit dem Gekreuzigten.
Danke sehr. Wenn wir an Medizin denken, denkt man eigentlich in erster Linie immer daran, dass die Medizin alles wieder reparieren muss. Vielleicht manches Mal eine Überforderung. Vielleicht kann man sich auch die Frage stellen, inwiefern Medizin mithelfen kann, dass Menschen mit Behinderungen, Beeinträchtigungen auch ein selbstbestimmtes Leben führen, ob es da Möglichkeiten gibt.
Das ist jetzt fast eine gesundheitspolitische Frage, sage ich einmal. Natürlich ist ein wichtiger Aspekt, dass eben gerade kranke oder behinderte Menschen die Möglichkeit haben, möglichst in ihrem Bereich zu bleiben und sich sehr lange selbst oder in der Familie zu versorgen. Eigentlich muss man aber schon viel früher anfangen, weil eigentlich müsste man mit der Vorsorge anfangen, die in Österreich nicht so besonders gut ausgeprägt ist. Also das fängt in der Schulmedizin an. Ein guter Schulmediziner bringt schon einmal sehr viel weiter, um möglichst einfach Beeinträchtigungen von vornherein zu meiden. Wenn diese Beeinträchtigung einmal da ist, ist ganz wichtig, dass es eine Therapie gibt, die zum Beispiel die Schmerzen lindert. Die Schmerztherapie ist in den letzten Jahren schon sehr weit vorgedrungen. Es gibt vielfältig Schmerzambulanzen, die gerade für chronisch kranke Patienten wie Rheumaerkrankungen, Abnützungen im Gelenksbereich und so weiter ganz, ganz wichtig sind. Ganz wichtig sind aber auch Behandlungsbehelfe, die oft sehr teuer sind, und die Sabine wird mir das bestätigen, also die dann oft nicht wirklich von der Krankenkasse übernommen werden. Also das, finde ich, ist auch eine Aufgabe eigentlich der Medizin oder der Versorgungsmedizin, dass man einfach die Menschen unterstützt, um wirklich die Notwendigkeiten zu erleichtern. Bei der Schmerztherapie, habe ich schon gesagt, das sind die Medikamente, die in den letzten Jahren also sehr große Fortschritte gemacht haben. Dann gibt es aber noch auch operativ natürlich. Es gibt so viele Menschen, die an Gelenkserkrankungen leiden, und die orthopädische Chirurgie tut da auch schon sehr vieles dazu. Muss man sagen, dass die Menschen mobil bleiben und dass sie keine Schmerzen mehr haben. Ja. Was noch wichtig ist, ist, dass die Techniken in den operativen Fächern sehr weit vorgedrungen sind. Das heißt, es ist die Narkose kürzer, man muss mit kürzeren Erholungszeiten rechnen, man kann schneller wieder nach Hause, und diese Dinge sind auch ganz wichtig für die Menschen. Was noch wichtig wäre, sind Selbsthilfegruppen, die medizinisch betreut sind. Die können dann auch über Unterstützung von den, zum Beispiel vom Hilfswerk, vom Roten Kreuz, auch die Menschen betreuen. Also ich sehe das eigentlich als hauptsächlich gesundheitspolitische Frage. Und wir hoffen, dass da ein bisschen mehr fortgeht.
Es ist interessant, wie sich das ganz automatisch ergibt, wie wirklich ein Bereich in den anderen sich einzahnt, wie ein Zahnrad in das andere, wie das wirklich zusammenhängt, und wie wir sehen, betrifft das auch die Wirtschaft.
Ja, betrifft natürlich auch die Wirtschaft. Ich meine, wobei dann natürlich die Realität zeigt, zumindest ist meine Beobachtung, dass leider sehr wenige Betriebe beeinträchtigte Personen beschäftigen. Hat also eigentlich aus meiner Beobachtung heraus damit zu tun, dass es doch sehr restriktive Regelungen gibt, Mitarbeiter, die eben nicht gesund sind, auch wieder sozusagen das Dienstverhältnis eben zu beenden. Ich glaube, das ist auf der einen Seite ein Schutz für diese Personen, auf der anderen Seite aber, glaube ich, auch ein Hemmnis, dass sie keine Chance bekommen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist der, dass ich glaube oder auch selber die Erfahrung gemacht habe, dass die Leute eigentlich gerne helfen wollen und selber aber oft nicht initiativ sind zu helfen, und sozusagen ein Mensch mit einer Beeinträchtigung in einem Unternehmen für andere Mitarbeiter sozusagen hier diesen positiven Effekt auslöst, dass sie eben auch helfen können. Und ich glaube, dass die große Chance bei der Beschäftigung solcher Personen sein kann, dass man hier auch eine positive Emotion innerhalb der Belegschaft erzeugen kann, einen Zusammenhalt, weil man hier als Unternehmer auch zeigen kann, wir lassen niemanden zurück, wir kümmern uns auch sozusagen um Leute, die es eben nicht, denen es nicht so gut geht, und wir geben ihnen hier eine Chance. Wie gesagt, das ist eine Beobachtung, die ich selber in dem einen oder anderen Fall gemacht habe, aber die man leider in der Realität zu selten antrifft.
Danke sehr. Dann kommen wir schließlich eigentlich zu einer Frage, die uns wahrscheinlich mehr beschäftigen sollte, als sie uns beschäftigt. Wir leben in einer Zeit, in der die Technik derartige Fortschritte gemacht hat und die Medizin, auch die gesellschaftliche Entwicklung, dass man eigentlich alles für möglich hält. Und auch vieles einfach möglich wird, was man sich vor einiger Zeit noch nicht mal vorstellen konnte. Und das betrifft natürlich das Leben in seinen verschiedenen Facetten. Und die große Frage ist, wie soll man eigentlich damit umgehen? Sollen wir alles tun, was wir tun können? Gibt es Schranken, die wir uns auferlegen sollen? Können wir uns oder müssen wir uns womöglich selbst beschränken? Oder ist das etwas, was uns schadet? Das ist natürlich im Wesentlichen auch eine moralische Frage. Vielleicht beginnen wir wieder mit dem, was der Glaube uns sagt.
Ich weiß nicht, wer von Ihnen in Salzburg schon mal war und dort im Salzburger Dom. Da sehen Sie vorne am Hochaltar ein großes Altarbild, das zeigt den auferstandenen Christus. Und darüber steht das Psalmwort in Latein, du, also Gott, du zeigst mir die Wege zum Leben. Du hast mir die Wege des Lebens kundgetan. Das ist das, was Gott machen will mit jedem von uns. Er will uns, so wird er ja im Alten Testament bereits genannt, als Freund des Lebens wirklich ins Leben einführen. Jesus selbst wird das im Johannesevangelium nennen, und das ist eigentlich der Spitzensatz über das Leben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und er selbst sagt ja schließlich, also der Herr über sich, ich bin das Leben. Damit ist von der Theologie her einfach als Wissenschaft über die Offenbarung Gottes, was Gott selbst offenbart hat, klar, dass das Leben absolut beschützt ist von Gott selbst. Das ist nicht anzutasten. Wenn wir das bedenken, dann müsste man einiges heute Abend sagen, aber ich will das jetzt mal kurz machen, damit wir einfach noch in ein Gespräch kommen. Dann müsste man drüber nachdenken, heute auch, was heißt Gewissensbildung jedes Einzelnen, zumal des Christen. Also da finde ich, da wird so viel Schindluder getrieben mit dem Begriff Gewissen, gerade auch mittlerweile das Leben betreffend. Also jeder beruft sich heute auf seinen Gewissensentscheid, um oft wirklich gruselige Entscheidungen damit zu rechtfertigen, nur weil ihm angeblich sein Gewissen das sagt. Da muss man nochmal klar unterscheiden, was heißt überhaupt Gewissen im christlichen Sinne. Und ein zweites wäre zu klären, es geht ja nie nur um dieses irdische Leben, wenn wir über Leben nachdenken, sondern die Berufung jedes Menschen ist ja das ewige Leben. Und diese kurze Zeitspanne, die wir jetzt leben, das ist im Hinblick auf die Ewigkeit vielleicht eine Sekunde oder weniger. Also es ist bereits Teil unserer Ewigkeit, das, was wir jetzt leben, aber dass wir nicht das aus dem Blick verlieren, dahin geht unsere Reise ins ewige Leben. Also wir neigen alle, oder nicht alle dazu, aber wenn wir heute die Welt anschauen, die Perspektive ewiges Leben ist nahezu komplett vergessen. Also Sie sehen, wenn Sie, egal ob Sie eine Talkshow anschauen oder einen Film, da geht es ja fast nie ums ewige Leben. Also es geht darum, das Maximale aus diesem Leben hier herauszunehmen. Da wird ja auch die Standardfrage, lautet ja darum auch, was bringt mir das? Also jetzt. Aber es wird nicht gefragt, wie es ein Heiliger gesagt hat, was bringt mir das für das ewige Leben?
Danke sehr. Sehr viele Fragen auf diesem Gebiet betreffen natürlich im engeren Sinn auch die Medizin. Da wird uns, glaube ich, noch vieles auf uns zukommen, was wir dann auch zu entscheiden haben. Aber vielleicht ist es gut, einmal ein bisschen auch zu hören von einer Fachfrau.
Naja, man hat halt wirklich viele Möglichkeiten. Und also ich möchte zunächst die In-vitro-Fertilisation ansprechen, wo es ja wirklich, es ist eine, es, es, Möglichkeit, kinderlosen Ehepaaren ein Kind zu verschaffen, sage ich jetzt einmal. Nur wie das im Moment passiert, finde ich, geht das schon über eine große Grenze hinaus, weil ich weiß nicht, ob jeder weiß, wie das abläuft. Es ist so, dass sich eine Frau einer wirklich Hormonbehandlung unterziehen muss, die bei weitem anders ist als dem natürlichen körperlichen Hormonhaushalt im Rahmen einer Schwangerschaft entspricht, nur um quasi eine Einnistung oder beziehungsweise eine Implantation einer befruchteten Eizelle zu gewährleisten, die überlebt. Das passiert so, dass nicht eine Eizelle implantiert wird, sondern vier üblicherweise, und eine davon wird schon was werden. Also auch schon mit dem Wissen, also es wird eins oder vielleicht auch zwei, darum gibt es auch sehr viele Zwillingsgeburten heutzutage, wird es überleben und die anderen werden abgehen. Also ich finde, die Situation ist sehr dramatisch eigentlich. Eigentlich sollte man was Positives drüber sagen. Es ist auch wunderschön, wenn sich Eltern ein Kind wünschen und sie können eines empfangen, aber also diese Methode ist wirklich abscheulich und das wird hochgelobt bis ins Größte. Es ist auch so, dass die Krankenkassen dreimal eine In-vitro-Fertilisation unter gewissen Bedingungen, das heißt bis zu einem bestimmten Alter, bezahlen. Aber immer um den Preis, es werden mehrere Eizellen implantiert, um wirklich den Eltern zu gewährleisten, es kommt zumindest eines durch. Aber auch dann funktioniert es nicht immer. Also es ist eigentlich ein Umgang mit dem Leben, den man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Zumal ich ein bisschen einen Einblick in eines der größten Reproduktionsinstitute habe und weiß, wie das abgelaufen ist. Wo das Kind abkommen hat beim Telefon, der Papa kann nicht, die Eizellen schwimmen im Waschbecken. Also es ist wirklich furchtbar, wie man damit umgeht, aber eigentlich gedankenlos, und ich finde, da geht man schon weit über eine Grenze, und das ist ja jetzt noch nicht das Letzte, weil man ist ja schon so weit, dass man so eine Art Wunschbaby dann erzeugt, unter Anführungszeichen, was dann auch wirklich den Erwartungen entspricht. Also wir sind auf einem Weg, der nicht nur höchst unmoralisch, sondern menschenverachtend ist.
Was die Medizin betrifft, glaube ich, kann man auch übersetzen auf die Wirtschaft. Gibt es irgendwelche Grenzen, die wir uns auferlegen sollten? Oder das ist ja eine Frage, die gerade jetzt groß diskutiert wird. Sollen wir es laufen lassen? Was ist eigentlich, in welche Richtung soll Wirtschaft funktionieren und soll man sie beeinflussen?
Also ich rede jetzt zwar vielleicht ein bisschen gegen das eigene Geschäft, aber ich glaube, mehr Regeln braucht die Wirtschaft nicht, sondern ich glaube, es wäre wichtig, dass es gewisse Dinge gibt, die gezielt gefördert werden. Also es gibt also sehr, sehr viele sehr, sehr komplizierte Regelungen, ob das jetzt das Steuerrecht ist, das Kartellrecht, was man, Gesellschaftsrecht, was auch immer man sich denken kann. Daher glaube ich nicht, dass es mehr Regeln bedarf, sondern ich glaube, es müssten die richtigen Entwicklungen eben entsprechend gefördert werden durch Rahmenbedingungen, es müssen entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und was meine ich damit? Also ich meine, dass es wünschenswert wäre, wenn man sozusagen kleinere Strukturen wieder hier mehr fördert und die Voraussetzungen für kleinere Strukturen, für Individualität, Qualität hier in Österreich fördert, weil ich glaube, dass wir letztendlich nicht die Konzernzentralen von den weltweiten Großkonzernen werden. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass man ein bisschen von dieser Markengläubigkeit und von der Erziehung, die wir vielleicht auch teilweise unseren Kindern angedeihen lassen, oder die Erziehung, die wir selber durch die viele Werbung bekommen, dass man da vielleicht ein bisschen schauen muss, dass man Widerstand leistet innerlich, dass man sich wieder ein bisschen mehr auf das konzentriert, was sich sozusagen rund um einen abspielt, und selber sich auch traut, unternehmerisch tätig zu sein und sich nicht immer nur sozusagen darauf beschränkt oder sich wünscht, dass man hier in eine größere Einheit sich hineinflüchtet, in eine große Struktur, wo man sicher sein kann, dass man monatlich das Geld bekommt und so, sondern selber auch entsprechend Verantwortung übernimmt. Und mir wäre es ein Anliegen, dass man in der Wirtschaft das Unternehmertum hier in Österreich wieder fördert und das mit kleineren regionalen Strukturen.
Und schließlich, last but not least natürlich, die Familie. Wie viel Freiraum wünscht sich die Familie oder wo ist es notwendig, dass der Staat auch eingreift?
Ich habe mir das sehr, sehr schwer getan, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sehe mich ehrlich gesagt nicht eingeschränkt in meiner Erziehungsarbeit. Meine drei gesunden Töchter haben eigentlich sehr, sehr viel Freiraum. Dieser Freiraum muss aber natürlich einen Rahmen haben. Ich kann es nicht laufen lassen. Ja. Und wenn Kinder wissen, wo die Grenzen sind, dann können sie sich auch frei bewegen. Prinzipiell sollte natürlich Erziehung in der Familie stattfinden. Ich sehe aber natürlich tagtäglich, dass das oft nicht der Fall ist. Ja. Dass wir Lehrer, wir Pädagogen und Kindergartenpädagogen diese Arbeit übernehmen müssen. Und dann wird es schwierig. Weil ich soll Bildungsarbeit leisten und ich soll Erziehungsarbeit leisten. Eingeschränkt jetzt als Ehepaar bei unseren Kindern sehe ich in einem Punkt schon sehr, sehr stark, und zwar wenn es um die Frage der Sexualerziehung geht. Bitte, das möchte mein Mann und ich selber tun. Es ist schon in Ordnung, wenn in der Schule darüber gesprochen wird, aber bitte mit Würde. Und nicht das, was man zu Hause aufbaut oder den Kindern mitgibt, dass das dann in der Schule zerstört wird. Also da habe ich schon meine Kämpfe ausgestanden. Die Kindergärten sind ganz, ganz wichtig. Es ist auch die Krabbelstube, wie sie so heißt, hat schon ihren Stellenwert. Sie sollte aber bitte eine Ausnahme sein und nicht die Regel sein. Es kann und gibt oft Situationen, da muss das Kind dorthin, weil es vielleicht besser aufgehoben ist und das Kind sonst wirklich vielleicht alleine irgendwo verkommen würde oder so irgendwie. Aber Christa Mewes sagt, die Krabbelstuben müssen eine Ausnahme bleiben und dürfen nicht zum Regelfall werden. Der Kindergarten ist eine sehr, sehr gute Institution, aber sie dürfen nicht das Elternhaus ersetzen. Und von der Schule erwarte ich mir Bildung und nicht die Abnahme meiner Erziehungskompetenz.
Vielen Dank. Der Applaus kommt genau im richtigen Moment, weil ich jetzt eigentlich vor allem mal mich bedanken wollte bei den, ich will nicht Diskutanten sagen, weil es keine wilde Diskussion ist, was wir hier abhalten, bei den Fachleuten hier am Podium. Wenn man so etwas vorbereitet, hat man so ein bisschen eine Vorstellung, wie das werden könnte. Und meine Vorstellungen wurden also bei Weitem übertroffen. Ich bin unglaublich glücklich über die Tiefe und das Niveau, auf dem das hier stattgefunden hat. Und ich traue mich zu sagen, das war für uns alle wirklich bereichernd. Also ich habe unglaublich viele Gedanken mitbekommen, die einen weiter begleiten werden, hoffentlich, und die man noch weiter fortführen kann. Und jetzt haben wir eine gute Stunde sozusagen unter uns gesprochen, aber ich würde jetzt gerne den Bogen spannen zu allen hier im Saal mit der letzten Frage, dem letzten Themenkreis, nämlich, und da schließt sich der Kreis, wie kann man das Leben jetzt fördern? Ja, was können wir tun, damit das Leben wirklich geschützt wird, geschätzt wird, man Freude hat am Leben, Mut bekommt zum Leben? Und da vielleicht wirklich hier die Teilnehmer am Podium bitten, ganz kurz, vielleicht mit ein, zwei Sätzen nur etwas dazu zu sagen. Ich werde mich inzwischen in Position bringen, dass dann auch alle, die hier im Saal etwas dazu beitragen wollen, Fragen stellen wollen, vielleicht auch über Spezialthemen oder eine Meinung äußern wollen, dann die Gelegenheit dazu haben. Meine Bitte wäre immer, dass das durch das Mikrofon geschieht, damit es sozusagen einerseits geordnet ist und andererseits immer für alle gut verständlich. Darf ich vielleicht einfach in der gleichen Reihenfolge wie in der ersten Runde bitten, einfach ganz grundsätzlich noch meine Gedanken zu äußern. Wie kann man das Leben fördern?
Also bei mir steht jetzt am Zettel, wie kann der wirtschaftliche Fortschritt das Leben des Menschen positiv beeinflussen. Das kann natürlich positiv beeinflussen, keine Frage. Ich glaube nur, es ist wichtig, dass jeder etwas davon bekommt. Es soll jeder, muss profitieren können. Und was ich, obwohl ich glaube ich sehr leistungsorientiert denke grundsätzlich, ich kann es nicht verstehen, dass es Situationen gibt, wo Personen arbeiten, im Erwerbsleben sind und eine Familie haben und letztendlich sich das nicht leisten können. Und ich glaube, das darf es letztendlich bei allem Gedanken, Leistungsgedanken, Wirtschafts- und Gewinnstreben letztendlich nicht geben. Und ich glaube, das wäre eine große Errungenschaft des wirtschaftlichen Fortschritts, wenn es hier wieder eine sozusagen eine gewisse Grundausstattung und Sicherung gäbe.
Aus medizinischer Sicht kann ich sagen, es ist auch schon wieder eigentlich gesundheitspolitisch die Frage. Das Wichtigste ist, dass man eben, auch wie du gesagt hast, eigentlich die Familien unterstützt, dass man die Frauen oder die Paare unterstützt, jetzt auf normale, natürliche Weise, dass sie auch gut vorbereitet sind für eine Schwangerschaft, für ein Empfängnis. Da kann man verschiedene, also natürliche Methoden einfach mit den Tests auswerten und einfach eine reguläre Hormonsituation schaffen, damit alle diese natürlichen Dinge gewährleistet sind. Das wäre ganz wichtig und auch eine Aufklärung in diese Richtung, dass es da viele Möglichkeiten gibt. Und das nächste ist eben, dass man einfach medizinisch und nicht nur medizinisch von der Gesundheitspolitik die Familien oder die Paare unterstützt, besonders die Mutter unterstützt, vielleicht mit auch einer längeren Möglichkeit beim Kind zu bleiben.
Wie kann man das Leben fördern? Zur Wahrheit gehört auch, wie wir mit Sprache umgehen. Ich würde mal sagen, passen wir auf unsere Sprache auf. Es gibt eine klassische soziologische Maxime, die lautet, die Manipulation der Sprache geht der Manipulation der Gesellschaft voraus. Und wenn Sie aufpassen, wie sprachlich manipuliert wird, das ist ein Wahnsinn. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Es wird immer wieder davon gesprochen, wenn es um ungeborene Kinder geht, von werdendem Leben. Was soll denn das sein? Werdendes Leben. Auch in bestimmten kirchlichen Verlautbarungen wird das gesagt. Es gibt kein werdendes Leben. Man ist nie ein bisschen Mensch, sondern man ist Mensch von Anfang an. Das ist jetzt keine Privatmeinung, sondern das ist auch embryologisch von Professor Plechschmidt schon in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts wissenschaftlich nachgewiesen worden. Also der Mensch wird nicht zum Mensch irgendwann im Stadium seiner Entwicklung, sondern vom ersten Augenblick seines Daseins ist er Mensch. Oder denken wir an sowas wie, warum ist so ein Ausdruck wie guter Hoffnung sein, nahezu verschwunden heute. Warum hören wir das nicht mehr? Oder wehren wir uns gegen die Aufweichung des Familienbegriffs? Heute werden nahezu alle unmöglichen Konstellationen als Familie mittlerweile qualifiziert. Aber Familie ist nach wie vor Mutter, Vater, Kind bzw. Kinder. Und da sollten wir klipp und klar Widerstand leisten, wenn man uns einen anderen Familienbegriff unterjubeln will.
Eine Familie ist ein unendlicher Schatz. Es ist aber auch die größte Herausforderung, die uns in dem Alter zwischen 25 und, ich sage es jetzt einmal so, 55, 60 begegnet. Ja. Aber dieser Schatz, der ist so kostbar, dass wir ihn ganz, ganz fest bewahren müssen und unsere Kinder werden zu uns unendlich dankbar. Dass Familie wirklich funktionieren soll, sehen wir dann, wenn es eben nicht funktioniert. Ja. Wir haben täglich mit ganz, ganz vielen verhaltensauffälligen Kindern zu tun, Kinder, die in eine Depression hineinfallen, Kinder, die verzweifelt sind, die Kinder, die herumgeschubst werden und, und. Aber ich möchte auch an dieser Stelle betonen, bitte, wir müssen aufpassen, dass wir diese alleinerziehenden Mütter mit Achtung begegnen, dass wir das Scheitern, was da passiert ist, wir können ja nicht hineinschauen, mit Vorsicht genießen, ja. Entschuldigung, das Scheitern nicht verurteilen, ja. Das ist ganz, ganz furchtbar. Und ich habe wirklich hohe Achtung vor jeder alleinerziehenden Mutter, wenn sie das halbwegs gut schafft, das ist nicht leicht. Ich denke so vor allem an die Buben, ja, weil die brauchen gerade so, wenn sie so 13, 14, 15 sind, eine Reibungsfläche. Und wenn die Reibungsfläche eben nicht da ist, der Papa, der mit mir rangelt, der mit mir rauft, der mit mir in die Berge geht, der mit mir Abenteuer erlebt, dann ist das gerade für einen Buben ist das ganz, ganz furchtbar. Ja. Ein großer Schatz, den wir uns bewahren sollten, oder müssen, sage ich jetzt nochmal, und die Kinder werden es uns ewig danken.